Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voice of Asia. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit eingeschaltet habt und dabei seid. Auch in dieser Woche gibt es wieder äußerst spannende Themen für euch. Wir werden unter anderem noch einmal auf den Parteitag der Kommunistischen Partei zurückblicken. Außerdem werden wir uns kurz mit dem chinesischen Investment in den Hamburger Hafen beschäftigen und außerdem auch den neuen britischen Premierminister kurz beleuchten. Insofern wieder spannende Themen. Ich freue mich drauf und würde vorschlagen, wir starten damit auch gleich rein. Als Beobachter bekommt man das Gefühl, im Osten braut sich etwas zusammen. Chinas Exporte in das von Sanktionen betroffene Russland sind im September den dritten Monat in Folge im zweistelligen Prozentbereich angestiegen. Damit trotzt diese bilaterale Wirtschaftsbeziehung einer weltweiten Abschwächung in der Konjunktur und lässt einen deutlichen Trend erkennen. Nach Berechnungen auf der Grundlage von chinesischen Zolldaten sind die Exporte Chinas nach Russland zuletzt um 21,2% gestiegen. Das ist zwar etwas weniger als noch im August, da sind die Exporte nämlich noch um 26,5% gewachsen, gleichwohl muss man aber ganz klar sagen, dass diese Werte deutlich über dem Gesamtwachstum der chinesischen Exporte liegen, denn diese sind im September nämlich nur um 5,7% gestiegen. Zu den am häufigsten nach Russland exportierten Produkten zählen Smartphones, Generatoren, Bagger und Container. Auch die Einfuhren aus Russland sind im September um 55% angestiegen. Man merkt also, wie die Zusammenarbeit mit Peking für Moskau angesichts seiner Abkehr vom Westen immer bedeutender wird. Und man hat das Gefühl, hier wächst etwas zusammen. Auf das gesamte Jahr betrachtet ist der bilaterale Handel zwischen Russland und China mittlerweile auf ein Volumen von rund 137 Milliarden US-Dollar angestiegen. Das ist ein Plus von 32,5% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders grausame Nachrichten haben uns in der vergangenen Woche aus Myanmar erreicht. Wie Oppositionsgruppen und Medien in der vergangenen Woche berichtet haben, hat das Militär einen Luftangriff auf ein Konzert durchgeführt. Mindestens 50 Menschen wurden dabei getötet, wahrscheinlich etliche mehr schwer verletzt. Der Angriff wurde in der Folge von den Vereinten Nationen und vom Westen selbstverständlich deutlich verurteilt. Im staatlichen Fernsehen des Landes fand dieser schreckliche Angriff jedoch überhaupt keine Erwähnung. Der Vorfall ereignete sich in der Region Anangpa. Einige Medien berichteten sogar von bis zu 100 Toten. Seit die Armee in Myanmar Anfang letzten Jahres die gewählte Regierung gestürzt hat, wird Myanmar von Kämpfen und einem Bürgerkrieg heimgesucht. Im ganzen Land haben sich zum Teil bewaffnete Widerstandsgruppen formiert und so auch in der besagten Region, wo nun das Konzert bombardiert wurde. Die UNO zeigt sich tief besorgt angesichts dieser aktuellen Entwicklungen. In einem Statement verurteilte die Organisation die exzessive und wirklich einfach unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt gegenüber unbewaffneten Zivilisten. Das Militär selbst hat wiederum die UNO für die Einmischung in seine inneren Angelegenheiten beschimpft und behauptet, dass die Operation ausschließlich auf Terroristen abzielen würde. Die Außenminister der ASEAN-Staaten werden noch in dieser Woche zusammenkommen, um nun über das weitere Vorgehen zu beraten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme lag eine gemeinsame Erklärung jedoch noch nicht vor. Blicken wir nach Deutschland. Laut übereinstimmenden Berichten ist mittlerweile der Weg frei für die umstrittene chinesische Beteiligung an einem Containerterminal im Hamburger Hafen. Noch im Laufe dieser Woche hatten 6 verschiedene Ministerien vor dem Deal gewarnt, nun aber offensichtlich ihren Widerstand aufgegeben. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss gefasst. Allerdings soll die chinesische Staatsreederei COSCO, und das ist gewissermaßen der Kompromiss, nun nicht mehr mit wie geplant 35% des Terminals übernehmen, sondern nur noch mit einer Mehrheit von 24,9%. Damit würde COSCO als Minderheitsaktionär formal keinen inhaltlichen Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben können. Ob der Konzern damit einverstanden ist, wird sich zeigen. Er kündigte jedenfalls an, die neuen Konditionen nun erst einmal prüfen zu wollen. Besonders das von Robert Habeck geführte Wirtschaftsministerium hatte zuvor massive Bedenken an diesem Deal angekündigt. Auch das Auswärtige Amt zeigte sich besorgt. So warnten die Experten von einem, Zitat, erhöhten strategischen Einfluss Chinas auf die deutsche und europäische Transportinfrastruktur und betonten den nachteiligen Einfluss auf die Resilienz von Lieferketten und die Versorgungssicherheit. Das Wirtschaftsministerium kam angesichts dieser Expertise zum Schluss, dass der Erwerb untersagt werden sollte. Bundeskanzler Olaf Scholz war jedoch offensichtlich anderer Ansicht und setzte sich mit seiner Position nun auch durch. Im Ausland stieß der deutsche Kabinettsbeschluss auf Unverständnis, sowohl die USA, aber auch Frankreich und die Niederlande übten Kritik. Ja, wie auch immer man jetzt zu diesem Deal steht, es ist wirklich tatsächlich eine schwierige Frage. Auf der einen Seite haben wir zum Beispiel gerade an Russland eigentlich erst exemplarisch gesehen, was es bedeutet, sich von einer Diktatur zu stark abhängig zu machen und auch seine kritische Infrastruktur in deren Hände zu legen. Gleichwohl muss man aber auch sagen, dass ohnehin 2 Dutzend europäische Häfen ganz oder zumindest teilweise sowieso schon im Besitz chinesischer Investoren sind. So zum Beispiel Rotterdam oder Piräus. Und in Hamburg ging es eben von Anfang an auch nur um eine Minderheitsbeteiligung. Das soll keineswegs bedeuten, dass ich den Deal per se gutheiße. Man muss eben aber erkennen, dass hier einfach eine ganze Reihe unterschiedlicher Interessen im Spiel sind und es deshalb eine wirklich gezielte Abwägung bedarf. In Deutschland wurde diese nun offensichtlich getroffen. Australien hat am Dienstag eine Erhöhung seiner Verteidigungsausgaben beschlossen und möchte künftig auch seine diplomatischen Bemühungen gegenüber südostasiatischen Staaten und seinen pazifischen Nachbarinseln stärken. Damit soll der wachsende wirtschaftliche Einfluss von China in der Region entgegengewirkt werden. Im ersten Haushalt von Premierminister Anthony Albanese, der seit Mai im Amt ist, werden die Mittel für Verteidigung um 8% angehoben und bis 2026 möchte man sogar das 2%-Ziel, welches auch in der NATO gilt, erreichen. Wohlgemerkt ist Australien zwar ein enger Partner, jedoch kein Mitglied der NATO. Gleichzeitig möchte man auch die Auslandshilfen aufstocken, so werden rund 900 Millionen australische Dollar für die Wirtschaftshilfe für pazifische Inselstaaten bereitgestellt und wiederum 470 Millionen australische Dollar für die Staaten Südostasiens. Gleichzeitig soll auch ein Sonderbeauftragter für Südostasien ernannt werden und im Außenministerium in Australien wird künftig sogar ein eigenes Südostasien-Büro eingerichtet, welches die Arbeit der Regierung koordinieren soll. Man sieht also, wie hier eine Prioritätensetzung stattfindet. Zudem möchte man rund 3000 dauerhafte Visa an Arbeitsmigranten vergeben, um den Fachkräftemangel im Land zu lindern. Viele Inder haben sich gefreut, dass Rishi Sunak der erste indischstämmige Premierminister in Großbritannien wird. Nachdem sich seine Konkurrenten Boris Johnson und Penny Mordaunt aus dem Rennen um die Nachfolge von Liz Truss verabschiedet hatten, war der Weg zuletzt frei für Sunak als ersten Premierminister. Liz Truss hatte sich, das habt ihr sicherlich mitbekommen, nach nur 1,5 Monaten wieder aus dem Amt verabschiedet, weil die Zustimmung aus der Bevölkerung, aber auch innerhalb der eigenen Partei verloren gegangen war. Der indische Premierminister Narendra Modi freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit dem neuen britischen Premierminister und auch seine Landsleute sind erstmal glücklich, so scheint es. Die Titelseiten waren jedenfalls voll und auch auf Twitter trendete der Hashtag Rishi Sunak. Nun möchte man gemeinsam die Roadmap 2030 umsetzen. Das ist ein Plan zur Förderung der Handels- und auch anderer Beziehungen zwischen Großbritannien und Indien. Gemeinsam mit anderen Hindus weltweit beging Sunak in der vergangenen Woche auch das traditionelle indische Lichterfest und zündete hierfür eine Kerze vor seinem neuen Amtssitz an. Ein Premierminister, der Diwali feiert, auch das ist tatsächlich eine Premiere in Großbritannien. Und angesichts dessen muss man, glaube ich, insgesamt wirklich auch festhalten, dass Großbritannien in der Welt etwas sehr, ja, Seltenes, kann man sagen, gelungen ist. Nämlich, dass ein Mitglied einer sichtbaren Minderheit in das mächtigste Amt des Landes gekommen ist. Wenn man ehrlich ist, erscheint das in Deutschland, ehrlich gesagt, noch relativ weit weg. Insofern Glückwunsch an Großbritannien, alles Gute für die kommende Zeit. Blicken wir zum Abschluss dieser Episode noch einmal nach China und hier ganz konkret auf den Parteitag der Kommunistischen Partei. Ich hatte ja in den vergangenen beiden Ausgaben bereits über den Parteitag berichtet. Hier hatte sich, nur als kurze Auffrischung für euch, Xi Jinping mit einer Allmacht ausstatten lassen, wie sie vor ihm eigentlich nur Mao Zedong innehatte. Und doch muss man festhalten, in dieser komplett durchchoreografierten Veranstaltung ist es zu einem, ja, ich will mal sagen, besonderen Vorfall gekommen. Traditionell sitzt neben dem künftigen Staatschef sein Vorgänger. Im Falle Xi Jinpings war das Hu Jintao, der das Land von 2002 bis 2013 regiert hat. An dieser Stelle soll gar keine Verharmlosung von ihm stattfinden. Auch Hu Jintao ließ während seiner gesamten Amtszeit überhaupt keinen Zweifel am Herrschaftsanspruch der Kommunistischen Partei und hat 1989 beispielsweise auch die Unruhen in Tibet brutalst niederschlagen lassen. Auch er war letztlich ein brutaler Autokrat, aber galt insgesamt doch als jemand, der auch auf den politischen Ausgleich gesinnt ist und vor allem, und das ist im Kontext dieser Story jetzt das Wichtigste, auch die absolute Herrschaft einer einzelnen Person strikt ablehnte. In den vergangenen Episoden habe ich ja bereits berichtet, wie sich nach Mao eigentlich der Kompromiss innerhalb der Kommunistischen Partei durchsetzt oder man den Konsens fand, dass eine einzige Person nie wieder eine solche Machtfülle haben dürfen. Und genau deshalb ist es auf dem Parteitag auch zu einem, ich will mal sagen, kleineren Eklat gekommen. Denn im Vorfeld soll Hu Jintao klargemacht haben, dass er sich weigern würde, für die Abschaffung der Amtszeitbegrenzung zu stimmen. Ja, und wenn derjenige, der neben Xi Jinping, also der sich quasi gerade eine dritte Amtszeit sichern will, dann dagegen stimmt, das sieht natürlich wirklich gar nicht gut aus. Und Xi Jinping wusste natürlich auch, das entsprechend zu verhindern. Hu Jintao wurde kurzerhand aus dem Saal geführt, bevor die Abstimmung stattfand. Vielleicht habt ihr mittlerweile auch schon die Bilder oder Videos davon gesehen. Es ist wirklich bemerkenswert, sich anzuschauen. Da kommen einfach zwei Saalordner auf den ehemaligen Staatschef zu, packen ihn am rechten Arm, ziehen ihm so ein bisschen gegen seinen Willen vom Stuhl hoch und dann wird Hu Jintao aus der Halle des Volkes geführt. Anfangs sichtlich verwundert. Man kann froh sein, dass die Bilder überhaupt den Weg nach außen geschafft haben, denn die internationalen Medienvertreter wurden just in diesem Moment auf der Tribüne zugelassen, konnten so die Bilder einfangen und verbreiten. Denn man muss dazu sagen, in den staatlichen Medien in China fand dieser Vorgang überhaupt keine Beachtung und jegliche Verbreitung entsprechenden Materials wurde sofort zensiert. Auf Rückfragen gab man dann an, dass Hu Jintao aufgrund gesundheitlicher Probleme aus dem Saal geleitet wurde, was aber zumindest merkwürdig anmutet, weil er anfangs wirklich eben ziemlich verwundert wirkte, was da jetzt passiert. Ob Xi Jinping nun also nur eine unangenehme Gegenstimme loswerden wollte oder ob es dieser öffentliche zur Schau gestellte Abtransport eben eine Darstellung seiner neuen Macht ist, das kann nicht abschließend gesagt werden und wäre jetzt wirklich Spekulation. Jedenfalls hat Xi Jinping sich nun die Macht gesichert, China komplett nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Er hat sein gesamtes Kabinett mit Loyalisten besetzt. Insofern dürfen hier aus dem inneren Zirkel überhaupt keine kritischen Stimmen mehr erwartet werden. Hu Jintao wäre tatsächlich der letzte Mahner vor diesem Alleinherrschaftsanspruch gewesen, quasi eine letzte Mahnung aus den Ahnenreihen der Kommunistischen Partei. Die Chance hierzu wurde ihm jedoch verweigert. So, damit sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende dieser heutigen Ausgabe angelangt. Ich hoffe, die Themen haben euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie sich gewisse Entwicklungen einfach immer fortsetzen und wenn ihr eben regelmäßig mit dabei seid, wirklich aktiv die ganzen Entwicklungen mit mir begleiten könnt. Insofern freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung oder ein Like auf meiner Instagram-Seite. Eure Unterstützung würde mich wirklich freuen und ich bin wirklich dankbar dafür. Bis zum nächsten Mal, euer Pascal.